Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem Eintracht-Frankfurt-Podcast von Eintracht-Fans für euch Eintracht-Fans. Und auch heute haben wir natürlich wieder ein schönes Programm für euch. Wir blicken dezidiert aufs Leverkusen-Spiel zurück, nehmen dann auch nochmal in die Gesamtbewertung das Bayern-Spiel mit rein und dann geht der Blick aber auch nach vorne zu der Partie gegen Ajax und auch dem Bundesligaspiel am Sonntag zu Hause gegen Union Berlin. Ich bin wie immer nicht alleine und begrüße unseren Mann in Thailand. Hallo Marco.
Hallo.
Und den Matthias. Gute Matthias.
Hi Emanuel. Hi Marco.
Und dann lasst uns keine Zeit verlieren. Schauen wir aufs Leverkusen-Spiel zurück, auch wenn der Blick etwas wehtut. Wie hast du die Partie wahrgenommen, Matthias?
Ja, ich war dann ja wieder vor Ort und ich muss sagen, dass ich bin diesmal ein bisschen unzufriedener als noch zum Spiel gegen die Bayern. Ich finde, oder nehmen wir beide Spiele zusammen, man hätte mit bisschen mehr Einsatz wäre einfach mehr gegangen. Ich finde, also vor allem das 4-1, da kriege ich halt als Verteidiger, da kriege ich einen Ast. Ja, da zieht das Skiri noch den Fuß zurück. Ich finde, wir haben sehr ängstlich agiert. Wir haben nicht mutig genug. Wir haben mehr oder weniger zwei Ketten aufgebaut und haben Leverkusen kommen lassen. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich meinen Nachbarn angeguckt habe und habe das Wort Balldruck erwähnt. Kein Spieler von Leverkusen hatte Balldruck. Da hätte ich in der Kreisklasse, würde ich mich freuen, wenn ich noch zum anderen Kumpel gemeint, wenn du so viel Freiheiten sonntags hättest, dann könntest du den Ball noch dreimal verstolpern und du hättest ihn immer noch. Mhm. Andere Teams machen das gegen die großen Gegner dann schon besser. Diese Galligkeit hat mir gefehlt. Wir haben so einen Rebic, der einfach mal dazwischen holzt oder giftig ist in den Zweikampf. Xhaka hat einmal hinten was in die Ferse bekommen, da hat er dann Drama aufgeführt und wie die größte Diva. Da haben wir uns auch noch benommen. Wir haben eine gelbe Karte dann bekommen, die dann nach, ich glaube, die war dann schon beim 4-1, die war dann egal. Ich finde, da muss man dem Gegner ein bisschen mehr Zähne zeigen. Das hat mich schon aufgeregt, muss ich sagen. Auch wenn man sagen muss, dass Leverkusen absolut krassen Fußball spielt und auch uns da dominiert hat. Ja.
Die sind absolut verdient als Sieger vom Platz gegangen. Ich glaube, wir waren noch nie in der gesamten Saison so unterlegen, auch gegen die Bayern letzte Woche nicht. Und was mir aufgefallen ist, dass wir jeden Ball quasi lang geschlagen haben, weil wir nicht sicher waren im eigenen Spielaufbau, flach hinten raus. Aber bevor ich mich da jetzt komplett ergötze, Marco, wie hast du denn das Spiel gesehen? Was sind deine Eindrücke?
Ja, ich habe es ja gesagt, ich habe es nicht live verfolgen können. Ich habe eine kurze Zusammenfassung halt nur gesehen und auch viel halt gelesen, weil im Moment habe ich ein bisschen Probleme, passendes Angebot hier in Thailand zu finden. Ja, kann man es ihnen verdenken? Also die haben ja, die letzten Spiele waren einfach nicht gut. Es ist ja egal, ob Ergebnisse okay waren oder, aber die Spielweise ist ja schon seit Wochen schlecht. Das kann man sagen. Es ist einfach schlecht. Und da hast du auch kein Selbstvertrauen, um diesen Druck aufzubauen. So, das ist nicht ganz eine junge Truppe, also auch nicht vom Alter, sondern auch von der Erfahrung her. Die sind nicht so gefestigt. Und selbst wir haben diese Führungsspieler, ja, wir haben die in der Abwehrkette, aber auch in Christensen zum Beispiel. Er brüllt rum und so, ja, aber das, du musst auch die Leistung dann bringen. Und die Leistung bei aller Liebe ist auch nicht so, dass es ein Weltklasse-Verteidiger ist.
Ja, Weltklasse ist ja auch ein bisschen hochgegriffen für unsere Kragenweite. Woran hat es denn gehapert, eurer Meinung nach? Also ich habe jetzt eben mal das Aufbauspiel für mich als klaren Schwachpunkt ausgemacht. Also wir haben es gar nicht geschafft, uns aus dem Leverkusener Pressing zu befreien. Also Trapp musste die Bälle langschlagen und dann waren sie einfach wirklich weg. Und dann hast du den Ball nicht und dann hast du eine Leverkusener Mannschaft, die absolut ballsicher ist und was damit anzustellen weiß. Also, was...
Ja, aber das ist ja auch keine Neuigkeit, dass Trapp keine Bälle langschlagen kann. Das ist ja, das ist, begleitet ihn die ganze Karriere und deswegen hat er es Paris ist nicht geschafft.
Ja, also ich will Trapp nicht, ich will Trapp einmal kurz, ich will Trapp nicht da als Schuldigen sehen, sondern er war
darum geht's nicht.
Ball. Ja, okay.
Ja, ja.
Er hatte keine Anspielstation und ich glaube nicht, dass wir von der Abwehr, Mittelfeld bis in die vordere Linie uns einmal wirklich gut durchgespielt haben.
Ja, und ich will, das ist auch kein Topmöller-Bashing, das ist einfach, normalerweise ist es eigentlich doch Trainingsarbeit, du weißt um deine Spieler, du weißt um die Limitierung einzelner Spieler, was sie können, was sie nicht können, dann musst du doch ein Konzept haben, entweder hat das Topmöller den Namen gegeben und kriegen es nicht umgesetzt, das mag sein, zum Beispiel durch fehlendes Selbstvertrauen, oder Topmöller kriegt es nicht zusammen, wo der Schlüssel ist, um diesen Druck aufzubauen gegen Top-Teams. Ich weiß es nicht, also ob es an der Mannschaft oder ob es am Trainer liegt, es ist für mich unbegreiflich, weil es ist ja nicht das erste Mal so, dass wir da baden gehen.
Ja. Matthias, hast du da noch Ergänzungen?
Also erstmal, es fällt natürlich auf, dass wir seit, weiß nicht, wann wir das letzte Spiel die Null hinten gehalten haben. Was? St. Pauli wahrscheinlich. Kovac hatte damals mal immer erwähnt, wenn man vorne schon kein Tor schießt, dann muss man wenigstens hinten keins bekommen. So blöd klingt, aber das geht uns halt jetzt komplett ab. Ja, ich finde, hinten sehen wir alles andere als stabil. Was dann wirklich auch teilweise schlechtere Teams als wir hinbekommen. Theart gefällt mir aktuell leider gar nicht. Koch hat wahrscheinlich noch mit seiner Verletzung zu kämpfen gehabt. Man muss nur gut ziehen, dass er überhaupt dann schon gespielt hat. Ja, scheinbar war das schon risikobehaftet. Ja, ob da jetzt noch Tuta spielt oder Collins oder Christensen, ist dann fast egal. Die geben sich dann auch alle nichts, können auch da keinen Unterschied machen. Ich finde fast, dass Christensen und Brown die Seiten eigentlich ganz gut soweit im Griff hatten, gerade wenn man bedenkt, gegen wen sie gespielt haben. Und auch Körper, selbst Brown hat das im Zweikampf oft clever gemacht und so fand ich gar nicht so schlecht. Die zwei würde ich fast herausnehmen bei dem Spiel, was den Einsatz betrifft. Ja. Collins, finde ich, hat auch dann nochmal gezeigt, dass er körperlich da mithalten kann, als er reinkam. Aber wie ihr schon beschreibt, wir kriegen natürlich gar keine Eigenbesitz-Ballphasen hin. Ja. Der Ball ist nach gefühlt 10 Sekunden immer wieder weg. Wenn du halt hinten nicht klein rausspielen kannst, musst du lang spielen. Und dann ist halt wieder jetzt so dieses wahrscheinlich Henne-Ei-Thema. Ja. Liegt es daran, dass Trapp den Ball nicht rausspielen kann oder liegt es daran, dass vorne auch kein Abnehmer da ist? Etikette kann das teilweise machen. Bay macht es manchmal ganz clever oder hat es clever gemacht, aber dem fehlt natürlich auch dann die Größe. Ja. Deswegen hätte ich ja immer noch gern so einen Stürmer wie halt Schick. Schick tickt halt gefühlt, ich weiß nicht, wie viele lange Bälle er bekommen hat und die festgemacht hat. Das ist halt krass. Ja, wenn Leverkusen hinten nicht klein rauskam, haben sie lang gespielt, einmal mit der Brust abtropfen lassen. Und Leverkusen hatte mit von Schick. Leverkusen konnte direkt weiterspielen und umschalten.
Ich erinnere mich an ein Heimspiel. Erzähl noch.
Nee, aber da hätte man halt, dann braucht man andere Ideen. Aber wenn man dann natürlich das Spielermaterial nicht hat, dann wird es halt schwer. Aber klar, Leverkusen, wann haben die das letzte Spiel verloren? Das ist lange her.
Ja, 23, 24, 25 Pflichtspiele, irgendwie sowas. Woran ich mich noch erinnere, ich glaube, das war das Spiel gegen, also es war ein Heimspiel gegen Leipzig. Kovac war Trainer und da sind die Tennisbälle geflogen. Gegen Montagsspiele war es, meine ich. Und da haben wir auch überhaupt, da waren wir ja total unterlegen, also vom Kader her. Aber wir hatten so Boateng als Leader. Ich glaube, Gelson Fernandes hat sogar gespielt, der ja auch kein Stammspieler war. Und wir haben mit Aller einfach die Bälle festgemacht und sind dann danach halt nach vorne gestürmt. Also fußballerisch waren wir an dem Abend unterlegen, aber wir haben 2-1, glaube ich, gewonnen. Und das war so ein richtiges Spiel, wo dann auch die körperliche Härte da war. Und der Einsatz und der unbedingte Wille, irgendwie jeden Zweikampf zu gewinnen. Und wir haben uns Gott sei Dank weiterentwickelt. Wir haben viel stärkeren Kader jetzt. Im Vergleich zu Bayer Leverkusen ist es aber jetzt einfach dann nicht der stärkere Kader und nicht so der mitspielende Kader. Und das haben wir dann ja, also wir können nicht so gut mit Leverkusen mithalten, mitspielen und deren Fußball kopieren. Und dann war es so ein bisschen konzeptlos. Also spielen wir jetzt, wenn wir jetzt nicht hinten rausspielen, und das ist ja auch einmal beinahe schief gegangen, das hat, glaube ich, die Mannschaft sogar noch mehr verunsichert, dass wir es dann erst gar nicht mehr versucht haben. Und dann nur noch einen Ball lang zu spielen, der dann sowieso weg ist, weil wir ja unser Spiel dann nicht darauf ausgelegt haben, lange Bälle zu spielen. Das war so konzeptlos, einfallslos. So ein bisschen, wir warten irgendwie jetzt aufs Gegentor eigentlich.
Bitte? Irgendwie sind wir so gerade in der Phase, eigentlich wollen wir mit dem Ball spielen, aber irgendwie sind wir auch noch in der Vergangenheit gefangen. Dann versuchen wir es doch wieder. Das klappt aber auch nicht. Ja, wir stehen irgendwie zwischen Stühlen im Moment. Ich weiß es nicht, was im Moment das Beste wäre. Vielleicht müsste man wirklich nur über die Spielerweise aktuell nachdenken.
Also
um
vielleicht
einfach Sicherheit erstmal reinzukriegen.
Vielleicht ist ja die Flexibilität, die wir uns erarbeiten müssen, dass wir es schaffen, von Gegner zu Gegner unterschiedlich zu agieren. Also zu Hause gegen Kiel oder gegen andere Gegner kann man ja durchaus sagen, wir sind hier der Herr im Haus und wir spielen den Fußball und machen jetzt hier nicht kratzen, beißen, langer Ball, weil das ist irgendwann vielleicht auch auserzählt. Aber so gar keine Idee, wie du es schon schön gesagt hast, so zwischen den Stühlen, dann kommt halt auch irgendwie nichts bei raus. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn wir gegen Leverkusen und gegen Bayern wegen mir gemauert hätten und dann wirklich ganz stumpf mit langen Bällen, wie auch immer, was gemacht hätten. Aber das war jetzt gar nichts irgendwie von beidem.
Ja, nicht wahr.
Ja, nun.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich finde, man muss halt, wir standen ja teilweise sehr defensiv, aber dann muss die erste Verteidigungslinie, also die Angreifer, müssen halt dann mehr pressen, ja. Und dann, also wir können auch ganz kurz das Thema Uzun anschneiden. Wenn sich Leute fragen, warum Can Uzun diesmal nicht gespielt hat, dann soll er sich mal 5 Minuten an, wie Florian Wirtz anläuft. Als Zähne. Ja. Ja. Und dann ist das Thema auch beendet. Man hat mit Etikette schon, sage ich mal, muss schon die Kröte schlucken, dass er wenig anläuft. Er hat dann natürlich auch die offensiven Qualitäten. Wenn wir 2 von solchen Spielern vorne drin haben, dann haben wir das für die anderen 8 Spieler, also Feldspieler, dann noch schwerer dagegen zu verteidigen. Und dann da muss man einfach geschlossen, gegen so Mannschaft kann man nur geschlossen was erreichen. Angeblich ist die Stimmung im Team ja so gut. Sah jetzt nicht so aus, ja. Auch teilweise dann, ich glaube, beim 3. Gegentor wurde dann schon so ein bisschen gehadert. Das sind immer so kleine Zeichen, finde ich, was mir nicht gefällt.
Du hast halt die Grüppchenbildung schon. Das ist, du siehst es auch, die Franzosen, inklusive auch JB und so, die machen ihr eigenes Ding, gehen essen etc. Du hast schon, es ist ja auch klar, dass das halt auch sprachlich wesentlich einfacher ist. Und
ja, ist menschlich.
Da würde ich jetzt aber nicht so viel hineininterpretieren wollen. Also ich glaube, das ist in jeder Fußballmannschaft so, also dass du mit dem einen besser kannst als mit dem anderen oder mit einer Gruppe von Leuten besser kannst als mit der anderen, aber das heißt ja nicht, dass du nicht gut professionell miteinander arbeiten kannst. Ne? Also das schließt das eine schließt das andere nicht aus.
Ja klar, die Situation ist ein bisschen verzwickt im Moment. Also, es ist halt auch, das Umfeld in Frankfurt ist halt auch, sagen wir mal, speziell, egal ob es von der Presse oder von den Fans ist. Du hast halt sehr schnell sehr großen Druck, auch zum Beispiel auf Wahi jetzt, der heute erschienene Artikel von Michel, er ist in der Bringschuld. Warum ist er in der Bringschuld? Wenn man ihn geholt hat, dann hat man sich was dabei gedacht und der hat einen Vertrag, der langfristig geht. Warum soll er jetzt in der Bringschuld sein?
Damit Christopher Michel Auflage macht. Also ist ja, da gebe ich dir recht, das ist irgendwie dummes Zeug. Also der hat ja sich nichts zu Schulden kommen lassen und der will bestimmt auch einfach so gut Fußball spielen, ne? So, also und ich fand, also ich kann ihm das Bemühen nicht absprechen. Also das ist auch das Mindeste, was man verlangen kann von einem Fußballprofi und auch von jedem Kreisliga-Fußballer. Also Ey, also es war jetzt nicht, es lag jetzt nicht, er hatte keine negative Körperhaltung. Ich fand, er hat viele schnelle Läufe gemacht und hat sich versucht einzubringen. El-Gewahi hat sich komplett bemüht und er hat alles gegeben und der hat garantiert Bock auf Eintracht Frankfurt und Bock, ein guter Stürmer bei uns zu sein. Der freut sich doch, dass ein Verein wie Frankfurt kommt, eine Ablöse auf den Tisch legt, der hat eine coole Community, der hat eine geile Stadt. Der hat beste Voraussetzungen, um bei dem Verein sportlich zu wachsen. Also Bringschuld ist Bullshit. Und vielleicht spannen wir jetzt noch einmal den Bogen über die beiden Spiele. Ich habe gehört, obwohl ich es im Interview nicht selbst gesehen habe, Markus Gröscher hat gesagt, Leverkusen ist uns 2 Jahre voraus. Ich glaube, Leverkusen ist uns vielleicht auch 3 Jahre voraus oder so, oder 4. Aber die ersten beiden der Liga sind gerade so dominant, dass auch der Platz 3, also wir, überhaupt keine Chance haben. Und die Verhältnisse sind gerade einfach so zementiert. Und wir haben das anhand der beiden Spiele aufgezeigt bekommen. Oder bin ich da jetzt völlig auf dem falschen Dampfer?
Nee, also allein die Kaderqualität ist ja, wenn man sich die Bank allein anguckt, die ist jetzt vorne weg, würde ich mal behaupten, sind das 150 Millionen oder was? Wieder auf, nein, nicht ganz wahrscheinlich, aber über 100 Millionen, die auf der Bank sitzen, ja, das ist dann halt schon nochmal ein Unterschied zu uns. Ja. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass der Trainer noch so lange bleibt. Mich verwundert das eigentlich, als dass dieser Fuchs da immer noch real immer noch keinen Bedarf hat oder so.
Kommt halt auch mal Ancelotti an, wie lange er noch machen will. Am Tag bin ich auch gespannt, wie das dann aussieht mit Leverkusen. Egal, wie der Kader ist, meiner Meinung nach, der Trainer bei denen ist so entscheidend. Wenn er geht, weiß ich gar nicht, ob dieser Umbruch so reibungslos und schnell vonstatten geht.
Ich tendiere dazu, nein, aber ist ja auch kein Leverkusen-Podcast. Also, lass uns... ich schaue gespannt dahin und wegen mir sollen die da ein bisschen weiter Erfolg haben, aber ich glaube auch, dass das jetzt sehr viel an Alonso hängt. Aber Liverpool, ja, sich in Grenzen hält und Liverpool hat es also ja auch vorgemacht. Also es kann ja auch sein, dass ein neuer Trainer kommt und es bleibt. Aber jo, was nehmen wir jetzt aus den 2 Spielen mit? 0 Punkte, 2 zu 8 Tore. Ich glaube, das Selbstbewusstsein der Mannschaft ist jetzt gerade nicht ziemlich oben. Und das Gute im Profifußball ist ja, wenn man international spielt, jetzt hat man gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, was alles scheiße gelaufen ist. Sondern wir haben jetzt mit Ajax Amsterdam einen starken Gegner vor der Brust. Marco, wie stehen da unsere Chancen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt gerade sehr schwache Bundesligaspiele hinter uns haben?
Das kommt halt auf die Mannschaft an und auch Topmüller. Und ich glaube auch, da war es Samford wird eine entscheidende Rolle spielen, um die Jungs wieder, ich sag mal, psychisch aufzubauen. Du musst es jetzt wirklich abhaken, aus dem Kopf kriegen, weil sonst kannst du auch gegen Ajax eine Packung bekommen. Das ist ganz klar. Die Kompaktheit, die defensive Stabilität muss gegeben sein, weil sonst siehst du gegen Ajax einfach schlecht aus.
Ich habe gerade mal geguckt, die haben von den letzten 10 Spielen 8 gewonnen und 2 verloren. Sie sind jetzt ganz gut im Flow. Sie sind, glaube ich, schlecht in die Saison reingekommen. Genau. Sehr geräuschvoll alles da gelaufen, sehr unruhig alles. Ja, scheinen sich jetzt aber durchaus stabilisiert zu haben. Wie schätzt du denn die Chancen ein, Matthias?
Ja, also ohne der niederländischen Liga zu nahe treten zu wollen, sind das natürlich schon von diesen 10 Mannschaften, weiß ich nicht, was da 8 von in der ersten Bundesliga, wie die da abschneiden würden. Ja, das muss man ja schon, international hat sich dann Ajax ja schon ein bisschen schlechter angestellt, haben sie dann schon viele Spiele gegen Real Sociedad verloren, gegen Lazio verloren, gegen die Belgier verloren. Also das heißt, ja, es wird spannend. Das wird wahrscheinlich auch, die werden auch sehr dominant auftreten. Aber dann muss man im Endeffekt schon, ich bin ja ein Dino-Freund, aber da muss man dann aus diesen 2 Spielen gegen dominante Gegner einfach mal ein bisschen lernen, ja. Und muss dagegen halten können, ja. Also, es wird schon spannend, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass, ich hoffe spätestens im Heimspiel, dass das schon ein Kicker sein kann, dass es dann nochmal einen Unterschied macht.
Also, wie wäre denn die taktische Herangehensweise gegen Ajax jetzt fürs Hinspiel? Eher defensiv?
Du kannst dich nicht mit hinten reindrücken lassen, aber du musst, ja, das ist so einfach gesagt, aber du musst halt auch aus einer stabilen Defensive kommen. Weil dieser Fußball total den Ajax widerspielt. Die haben so eine Geschwindigkeit, die sind technisch exzellent ausgebildet. Die haben auch Stürmer, die treffsicher sind. Wenn du dich nur hinten reinstellst, wird es irgendwann klingeln.
Mhm. Also die haben einen Punkteschnitt, einen Toreschnitt von über 2 in der Eredivisie. 24 Spiele, 52 Tore. Und die haben auch nur 18 Gegentore. Wir sind jetzt zwar in der niederländischen Liga, aber 18 Gegentore in 24 Spielen, das ist schon ein ganz schönes Brett. Und ein Toreschnitt von über 2 ist auch ein ganz schönes Brett. Führen die Liga mit 8 Punkten an. Sind im Flow, genau. 8 Siege aus den letzten 10 Spielen. Ja, das wird richtig haarig für Frankfurt. Also da können wir uns auf einen schönen heißen Tanz einstellen, da in der Johann Cruyff Arena.
Ja, zumal Ajax auch wie so oft eigentlich nicht über einzelne herausragende Spieler kommt, sondern dass das Kollektiv, der auch da eine große Rolle spielt. Ja? Also aktuell will man wahrscheinlich nicht mit Dino Topmüller tauschen für die Vorbereitung für das Ajax-Spiel.
Ich hatte die ganze Zeit die Hoffnung vor dem Bayern-Spiel und auch vor dem Leverkusen-Spiel, dass es uns jetzt eigentlich in der entscheidenden Phase der Saison zugutekommt, dass wir die Playoffs umgehen, damit wir einfach keine Reise haben, also dass wir viel mehr Zeit auf dem Trainingsplatz verbringen und ein bisschen die neuen Spieler und so weiter integrieren können. Davon war jetzt gegen die beiden Gegner überhaupt nichts zu sehen. Und ich hoffe, und ich finde es auch gut, dass wir da so eine kurze Anreise nach Amsterdam haben. Also kaum Reisestrapazen, möchte ich mal sagen. Ja, dass uns das irgendwie, also dass der Faktor Zeit uns dann auch nochmal Abläufe trainieren, möglichst lange auf dem Trainingsplatz stehen, wenig Reisezeit und so weiter, dass uns das jetzt irgendwie noch in die Karten spielt, um Dino Topmöllers Ideen für dieses Spiel, wie auch immer sie sein mögen, gut umsetzen zu können. Und dann.
Also zwei Trainingsspiele haben wir ja jetzt hinter uns, konnten uns ja einspielen.
Wir können zumindest sagen, Bayern und Leverkusen sind stärker als Ajax. Wir werden auf einen schwächeren Gegner treffen als die beiden, oder?
Ja, definitiv.
Absolut.
Ein bisschen Hoffnung kann man ja das ist ja schon mal ein Hoffnungsschimmer und ja, wir müssen es jetzt auch nicht schwarz malen, aber wir können gar nicht so auftreten wie jetzt gegen Leverkusen und auch gegen Bayern, allein schon was so, ja, das ganz klassische Kämpferische angeht. So doof das jetzt klingt, und es soll auch keine Plattitüde sein und nicht platt, aber wenn wir da hinfahren und versuchen, das alles schön auszuspielen und zu machen und dann wird das auf jeden Fall nix werden. Gilt für fast jedes Spiel, es sei denn, Frankfurt würde gegen eine Oberligamannschaft spielen, aber dann lasst uns doch auch nochmal den Blick also auf das Ende dieser Woche werfen, nämlich das Heimspiel gegen Union. Die, wie Wolf Fuß so schön sagte, da läuft denen das Selbstvertrauen auch gerade nicht aus den Ohren raus. Matthias, sag doch mal was zu Union.
Ja, ich glaube, die letzten 3 Spiele verloren. Das Problem ist natürlich, der Druck wird nicht kleiner für uns. Ja. Also eigentlich ist sowohl das Union-Heimspiel als auch, ich würde behaupten, das Bochum-Spiel sind eigentlich 2 Pflichtsiege. Ja. Dann könnten wir in meiner Hin- und Rückrundentabelle auch 2 Punkte gut machen, weil wir das Union-Spiel in der Hinrunde nur unentschieden gespielt haben. Aber eigentlich zählt nichts anderes als 2 Siege jetzt in den nächsten 2 Bundesligaspielen. Dass dazwischen halt das Ajax-Spiel noch ist, macht es jetzt körperlich nicht einfacher.
Aber unser Kader gibt das her. Und wir hatten jetzt eine Pause, sage ich mal, von den englischen Wochen. Ne? Was die Red hat es die Wix-Spiele genannt, die Freiburg und so gewinnt. Und das sind dann auch diese 2 Spiele, die gewonnen werden müssen. Können wir wegen mir auch knapp gewinnen, ist völlig egal. Aber dann, wenn du das über die Linie bringen willst und dich international qualifizieren willst, und jetzt gerade ist man Dritter, also müssen wir auch über die Champions League reden in allererster Linie, dann sind das Gegner, die wir auch schlagen können.
Müssen.
Also nochmal zur Einordnung meiner Tabelle aus den letzten 10 Spielen pro bräuchten wir 7 Siege, um auf 63 Punkte zu bekommen, um relativ sicher in die Champions League einziehen zu können. Ne? Aktuell sieht es aber danach aus, dass wahrscheinlich die Liga da oben alle, dass da keiner so richtig Punkte sammelt und dass das wahrscheinlich ein bisschen, denke mal, die Punkteanzahl für den 4. Tabellenplatz könnte sich dann so bei 60, 58 Punkte einpegeln. Ja, was dann vielleicht 5 bis 6 Siege wären aus den letzten 10 Spielen.
Und Mainz und Freiburg sind zwar gerade stark, ne, aber die haben nicht den besten Kader.
Ja, vor allem Leipzig haben die noch andere. Gott sei Dank schön. Genau, vor allem haben die noch andere Gegner. Also Mainz hat jetzt schon, auch wenn sie jetzt in Leipzig gewonnen haben, haben die auch noch starke Gegner. Und vor allem kommt es wahrscheinlich bei uns auf die direkten Spiele an. Wir spielen noch gegen Mainz, wir spielen noch gegen Stuttgart. Das werden so entscheidende Spiele werden. Gegen Freiburg noch.
Ja, ein Glück, dass Leipzig gerade eine Trainerdiskussion hat. Wunderbar, kann gerne so bleiben. Und Wolfsburg und Gladbach sehe ich, obwohl die jetzt natürlich auch einen kleinen Run haben, trotzdem nicht so konstant. Gut, aber...
Mir macht der BVB Angst. Kovac traue ich alles zu. Und gerade so die Jungs heiß zu machen für so einen Run, das kann er. Und wir haben eigentlich den Kader, die Qualität im Kader. Ich weiß es
nicht. Mir machen die keine Angst. Weil, guck mal, die haben jetzt 35 Punkte. Also sagen wir mal, die gewinnen alle Spiele. Das sind 30 Punkte, wären bei 65 am Ende der Saison. Also das wäre schon, wenn das jetzt alle Spiele gewinnen, das wäre schon eine Herausforderung, sag ich mal.
Ja, aber ich denke, das ist nicht unmöglich.
Aber wir schreiben den 3. März 2025. Wir haben es jetzt gehört. Wir haben eine starke BVB-Saison-Endspurt-Prognose von Marco. Wir machen Kassensturz. Ich hoffe, deine Prognose bewahrheitet sich nicht. Das würde mich herbe abfacken, wenn der BVB sich jetzt doch noch irgendwie qualifizieren würde. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr eng. Und was gibt uns Hoffnung? Womit gehen wir raus? Positiv rausgehen. Immer gut. Ich sage, Dino Toppmöller findet die richtige Ansprache an die Mannschaft für das Ajax-Spiel. Und die Mannschaft wird sich in Amsterdam nicht ergeben oder ängstlich auftreten. Marco, was gibt dir Hoffnung?
Ich will ein Kampfspiel. Ich will, das hört sich blöd an, aber ich will Blut sehen. Ich will, dass einer von uns mindestens mit Glattrot vom Platz fliegt. So einfach so ein Zeichen zu setzen. Hier, bis hierhin und nicht weiter. Das ist, ich glaube, dieser Wachrüttel-Effekt, ich glaube, die Mannschaft braucht das mal.
Also ich würde auch eine gelbe Karte nehmen. Weil wir haben ja noch ein Rückspiel. Glattrot ist ja nichts fürs Rückspiel. Nichts Gutes.
Ist kein Problem. Der Tuta kann da 2 Spiele aussetzen. Koch kommt wieder rein. Der ist dann wirklich 100% fit. Perfekt. Das passt.
Okay. Ja, dann soll er sich die Rote aber in der 88. holen, wenn wir 3-0 führen oder so. Wenn er das noch braucht.
Von mir aus. So einfach. Der hat ja auch sich die dumme gelbe Karte geholt. Der kann sich gerne mal so eine, einfach um ein Zeichen zu setzen, mal ein schönes, übles Foul an der Mittellinie. Nehme ich.
Okay, Marco beschwört die Tugenden. Und Matthias, was gibt dir Hoffnung? Was willst du, was siehst du fürs Ajax-Spiel?
Also ich muss ja ein bisschen lachen, sonst schlüpfe ich ja in diese Rolle der harten Gangart. Und die Zeichen zu setzen, jetzt hat es mir Marco vorweggegriffen. Also eine rote Karte ist ja jetzt, die zu planen ist Quatsch. Schon eine energische Gegenwehr würde ich mir schon wünschen. Mir gibt eigentlich Hoffnung, dass Wahi noch länger bei uns ist. Die Abläufe, man hat gesehen, die Abläufe werden besser werden. Und ich glaube, da ist einfach noch Potenzial. Und lass da mal, und wenn's der Ball irgendwie auch nur reinkullert, lass mal den Turnaround kommen und wir gehen in Führung oder so, dann kann das Selbstbewusstsein auch wieder kommen. Und dann haben wir 2 leichte Bundesliga-Gegner eigentlich, wo man sich auch Selbstvertrauen holen kann. Und dann hauen wir zu Hause Ajax weg.
So, und dann hauen wir zu Hause Ajax weg. Das ist ein schönes Schlusswort. Und ich würde sagen, da machen wir den Deckel drauf. Wir freuen uns auf die Spiele, die da kommen und hören uns nächste Woche spätestens wieder. Vielen Dank an euch und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.